ARD.
Der Top-Favorit kommt nicht richtig auf Temperatur, weil Dänemark on fire ist. Unentschieden gegen England dank des Tors von Morten Hjulmand.
Dänemark wollen gegen Morten Hjulmand.
Das war schon der 13. Weitschusstreffer bei dieser EM und der Österreicher Marcel Sabitzer hat heute was Ähnliches vor gegen Polen.
Da geht's auch mal, einfach sich ein Herz zu nehmen und einfach drauf zu knallen.
Bei der deutschen Mannschaft ist nach dem gesicherten Achtelfinaleinzug alles easy, aber entspannt ist trotzdem gar nichts, sagt unser DFB-Reporter Thomas Kunze.
EM heißt ja auch nicht Entspannungsmeisterschaft, sondern Europameisterschaft.
Über all das sprechen wir jetzt im Sportschau EM Update. Und damit hi zusammen, hier ist euer täglicher EM-Snack für zwischendurch, das Sportschau EM Update. Anne Hild ist bei mir.
Hi.
Anne. Und ich bin Jens Wallbrot. Anne, eine Woche EM ist heute Abend rum. Mhm. Hast du in dieser Woche irgendein Highlight gesammelt, was dir jetzt so direkt einfallen würde?
Ich habe super viele Highlights gesammelt, weil einfach diese Fans bei dieser EM, ich finde es richtig geil. Vor 2 Tagen bin ich durch Köln gelaufen, da ist dann ein spanischer Fan gewesen, der so eine Flagge gehalten hat. Ein schottischer Fan ist als Stier quasi durch diese Flagge durch. Drumherum standen Schweizer und haben Viva España gesungen.
Was und ist das denn für eine Mischung?
Ja, aber total verrückt und total schön, dass es eigentlich weitgehend friedlich ist, die Niederländer, die da Hamburg erobern und auf den Straßen tanzen. Also ich finde es einfach richtig schön.
Meine Highlights sind auch mehrere eigentlich, weil es die ganzen Tore sind. Also ich finde es unglaublich, wie viele Tore fallen und wie viele schöne Tore. Ja. Auch kein einziges 0-0 und irgendwie in jedem Spiel hast du das Gefühl, okay, da war jetzt wieder irgend so ein Ding, was ansonsten ein Tor des Monats in der Bundesliga werden würde.
Das stimmt. Also ja, diese EM macht richtig Bock.
Und damit sind wir dann bei der Betrachtung von gestern Abend, denn richtig Bock ist ein gutes Stichwort. Spanien gegen Italien, der EM-Klassiker schlechthin, kann man sagen. Kein Spiel gab es bei Europameisterschaften öfter, also das hat viel versprochen und ich bin der Meinung, das Versprechen wurde gehalten, oder?
Ich würde sagen, von spanischer Seite aus auf jeden Fall. Die haben genauso gespielt, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe, wobei ich ein bisschen überrascht, ich war überrascht nach dem, also es war ja eigentlich der spanische Fußball, den wir kennen, nur gegen Kroatien haben sie den halt nicht gespielt.
Ja, aber Tiki-Taka ist over, ne? Also nicht hier, pass da, sondern viel zielstrebiger, finde ich.
Das stimmt, aber halt viel mehr Ballbesitz als gegen Kroatien.
Ja, das definitiv. Und dann lass uns doch noch mal einmal drauf schauen. Also Spanien gewinnt am Ende 1-0, ist aber die ganze Zeit über komplett dominant. Kein Glück im Abschluss. Und dann in der 55. Minute, es ist dann auch noch ein Eigentor, ne?
Ja.
Calafiori, scharfe Flanke von Nico Williams, dem Flügelspieler von den Spaniern. Und es ist das erste Eigentor der Italiener bei einer EM überhaupt gewesen.
Aber schon das fünfte bei dieser EM.
Ja, das stimmt,
also
ja.
Es kann sein, dass dieser Rekord mit den 11 von der vergangenen EM noch geknackt wird.
Wir hören mal Christian Schulze, der war unser Reporter gestern im Stadion und ich habe den Eindruck, auch er fand das Spiel ganz okay.
Spanien war so stark, ganz starker Auftritt von La Furia Roja, in der ersten Halbzeit schon richtig viele Chancen, ich würde sagen 4, 5 großartige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, aber sie haben ihre Chancen eben nicht genutzt und Italien hatte einen richtig guten Mann hinten in der Kiste, Donnarumma hat ein ums andere Mal richtig gut pariert und Italien erschreckend schwach, kaum mal Ballbesitzphasen, kaum mal Torschüsse, der erste tatsächlich mit Ablauf der regulären Spielzeit im ersten Durchgang und Spanien haushoch überleben. Hat lange, lange gedauert, bis es dann zum Tor kam, 54. Minute und dann ausgerechnet ein Eigentor, bei dem Donnarumma dann tatsächlich auch nicht so gut aussah. Aber am Ende ist es zwar ein sehr hauchdünner Sieg für Spanien gewesen, aber ein hochverdienter. Spanien ist Gruppensieger, folgt Deutschland also als zweites Team ins Achtelfinale und die Offensive hat gezeigt, was sie leisten kann bei den Spaniern. Also das war richtig beeindruckend.
Ja, war beeindruckend, ne?
Voll.
Muss man
also
so unterschreiben, ne?
Ich habe Spanien ja eher als Europameister auf dem Zettel.
Ja, wir wissen das.
Ja, ich mache das jetzt wie Holger. Ich werde das so oft erwähnen, bis es dann am Ende auch eintritt.
Ja.
Aber ich glaube, für Deutschland könnte es ätzend werden, im Viertelfinale gegen solche Spanier
zu spielen. Wäre der Gegner der deutschen Mannschaft im Viertelfinale, wenn Deutschland Gruppenerster wird, weil Spanien ist schon Gruppenerster und damit ist eine frühere Konstellation, also ein früheres Aufeinandertreffen im Achtelfinale ausgeschlossen, dieser beiden Mannschaften. Aber Deutschland könnte dadurch, dass Italien jetzt immer noch ums Weiterkommen so ein bisschen zittern muss als Titelverteidiger, noch auf Italien treffen, wenn Deutschland Zweiter würde. Sprechen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drüber. Aber das, was die Spanier da gezeigt haben, würdest du, also dein Top-Favorit sind sie eh.
Ja.
Ich habe meine Meinung zum spanischen Team schon auch ein bisschen angepasst, muss ich sagen. Also,
inwiefern?
Naja, dass sie, also ich hatte sie als eher so zweite Reihe Favorit auf dem Zettel. Okay. Aber das ist echt schon richtig beeindruckend, ne? Weil das halt auch irgendwie so erfrischend ist, nicht auszurechnen und...
Ja, genau. Also das finde ich auch super stark, dass sie einfach in den zwei Spielen unterschiedlichen Fußball spielen, aber mit beidem sehr erfolgreich sind.
Ja, das ist wirklich, wirklich so, ne?
Ja.
Ja, das stimmt. Also die Spanier, ein neues, ganz, ganz hottes Versprechen für diese Europameisterschaft. Und es gab gestern aber noch weitere Spiele. Slowenien gegen Serbien haben eröffnet am Nachmittag 1-1. Auch eigentlich ein ganz unterhaltsamer Kick so, ne?
Ja, ich fand es eigentlich ganz okay. Also es war dann halt, der Ausgleich ist ja super spät erst gefallen.
Mhm.
Aber also war voll mit offenem Visier.
Also beide Seiten haben sich eigentlich mehr oder weniger einen Schlagabtausch geliefert. Schauen wir nochmal ganz kurz drauf. 1-0 geht Slowenien in Führung in so eine Druckphase von Serbien hinein. Serbien hat halt einfach seine Chancen, seine großen Chancen nicht genutzt. Die Serben haben aber nicht aufgesteckt und dann der Ausgleich wirklich in der letzten Sekunde, mehr oder weniger, also wirklich in der 6. Minute der Nachspielzeit.
Tat mir für Slowenien total leid, dass du da dann nicht die 3 Punkte mitnimmst.
Ja, aber ich finde, dass das für Serbien schon auch verdient war am Ende.
Absolut,
also die haben, das war, die haben ja wirklich so viele große Chancen liegen lassen und am Ende ist das ein gerechtes Ergebnis.
Ja, gerecht auf jeden Fall, ja.
Also Luka Jovic mit dem späten Ausgleich Kopfball reingewuchtet. Ja, und das sorgt dann halt dafür, dass es in dieser Gruppe mit England und mit Dänemark total spannend ist, weil irgendwie wirklich noch alles möglich ist, ne?
Ja, und eben weil England nicht gegen Dänemark gewonnen hat, die hätten ja jetzt auch schon das Achtelfinale klar machen können, aber... Also die Engländer habe ich nicht auf dem Zettel als Top-Favorit auf dem Titel.
Aber sehr, sehr viele andere haben sie ja auf dem Zettel gehabt. Also lass uns gerne auch direkt zu dem Spiel rübergehen. Mhm. England gegen Dänemark, die Wiederauflage des Halbfinals der EM 2021. Und wie 2021 endet auch dieses Spiel nach 90 Minuten 1-1. Damals ist ja England erst nach Verlängerung weitergekommen. Prinz William, König Frederik. Waren da beide?
Beide im Stadion.
Also
war sehr royal gestern, ne? Also Philippe von Spanien war ja auch im Stadion, also sehr viel königlicher.
Der royale Besuch. Donnerstag bei der EM.
Quasi, ja. Und zweimal Wiederauflage des Halbfinals.
Glaubst du, Prinz William und König Frederik waren am Ende zufrieden mit dem, was sie da gesehen haben?
Ich glaube, dass König Frederik sehr zufrieden sein kann mit den Dänen. Ich glaube, dass die sogar am Ende fast mehr drin gehabt hätten. Also, dass die eigentlich näher an dem Siegtreffer waren als die Engländer. Aber also wenn dir vorher jemand sagt, du holst einen Punkt gegen England, du hast noch alle Chancen aufs Achtelfinale, nimmst du das als Däne auch mit, ne?
Ja, es war schon auch ein ausgeglichenes Spiel. Mhm. Also ich finde tatsächlich auch, dass England wieder so ein bisschen die Vorurteile bestätigt hat, dass sie aus ihren Möglichkeiten nicht so richtig viel machen. Also gehen wir es nochmal durch. Ganz intensives Spiel. Kane relativ früh mit dem 1-0. Dieses Mal hat er in der ersten Halbzeit mehr Ballkontakte gehabt als einen. Nach dem fünften hat das 1-0 gemacht. Hat aber auch ein bisschen Glück nach dem Zuspiel von der rechten Seite, weil das nicht gut verteidigt wird.
Ja,
trotzdem
steht
dann
ziemlich alleine da, ne?
Ja, auch vorher, ne? Also der Flankenlauf muss besser verteidigt werden. Ja. Und dann kommt der Ball in die Mitte an Fünfer. Das ist natürlich irgendwie dann ein Kane-Tor, ne? Da aus der kurzen Distanz. Aber die Dänen waren richtig gut und sie belohnen sich in der 34. durch Morten Hjulmand. Wieder Fernschusstor.
Natürlich.
Ja, und dann ist es am Ende, auch wenn England dann in der zweiten Halbzeit wieder ein bisschen besser ist, Pfostenschuss nochmal von Phil Foden, trotzdem irgendwie gerechtes Ergebnis.
Ja, ich finde, England hat jetzt in beiden Spielen den Fehler begangen, du gehst relativ früh in Führung und lehnst dich absolut zurück. Und dann denke ich mir so, habt ihr mal auf die Uhr geguckt, wie lange das noch ist bis zum Abpfiff?
Ja.
Am besten im dritten Gruppenspiel dann, wenn man schon mal 1-0 führt, dann auch einen nachlegen, ne? Also...
Ja, was die Dänen auch gut gemacht haben, finde ich, ist, sie haben Jude Bellingham komplett aus der Partie bekommen irgendwie, ne? Also Jude Bellingham war ja Man of the Match im ersten
gegen
Spiel der Engländer, hat er auch das Siegtor gemacht. Jetzt hatte er keinen einzigen Torschuss, nur 50 Ballkontakte, die Hälfte der Ballkontakte, die er im Spiel gegen Serbien noch hatte. Und er musste wirklich oft in Zweikämpfe und hat die meisten davon verloren. Also den haben sie so ein bisschen zermürbt und daran kann man ja dann auch schon wieder sehen, was man gegen England machen muss, um diese großartige Offensive zumindest auf dem Papier zu brechen, oder?
Also ist ja bezeichnend, dass du im ersten Spiel Kane eigentlich komplett kalt stehen hast und im zweiten dann Bellingham. Also dass du es nicht schaffst, deine Top-Offensive so gut ins Spiel zu bringen, wie sie es eigentlich könnte.
Ja, und deswegen ist in der Gruppe noch alles offen. Gruppe D, England kann auch noch tatsächlich Achtelfinalgegner der deutschen Mannschaft sein, selbst wenn die deutsche Mannschaft Gruppenerster wird, denn Deutschland würde als Gruppenerster gegen den Gruppenzweiten aus der Gruppe D spielen. Das kann halt eben nach dem jetzigen Stand auch noch England sein.
Ja.
Und damit können wir mal den Spin oder den Move rüber machen zu der deutschen Mannschaft. Ja. Oder? So nach Herzogenaurach gehen. Deutschland hat ja erstmals seit 12 Jahren die ersten beiden Spiele bei einem großen Turnier gewonnen. Mhm. Das habe ich auch so gar nicht auf dem Schirm gehabt.
Nee, eigentlich. Ich habe auch tatsächlich gestern Mittag erstmal nachgeguckt und bin von Turnier zu Turnier zurückgegangen. Mhm. Ja, die haben sich, hast du aber ja auch die Tage schon gesagt, die tun sich schwer im zweiten Spiel.
Ja, wobei das war ja, deswegen stimmt mich das ja persönlich auch optimistisch, mhm. ne? Ja. Weil das ja jetzt am Ende zwar nicht so eine Gala war, aber mhm. schon am Ende irgendwie überzeugend. Da sitzt du mit im Hype-Train, entnehme ich deinen Worten.
Absolut und finde ich auch absolut verdient, dass gestern dann wieder Family and Friends vorbeischauen durften.
Ja, aber die große Frage ist ja, wie gehen wir jetzt damit um, ne? Bisschen entspannen, weil Achtelfinaleinzug ist geschafft, oder Spannung hochhalten, und das haben wir mal unseren Reporter bei der Nationalmannschaft im DFB-Quartier in Herzogenaurach gefragt, Thomas Kunze.
Nee, also von Entspannung kann hier wirklich nicht die Rede sein. EM heißt ja auch nicht Entspannungsmeisterschaft, sondern Europameisterschaft. Dieser Tatsache ist sich Bundestrainer Julian Nagelsmann selbstverständlich bewusst. Wenn man sich gestern mal angeschaut hat, wie er die Reservisten beim Spielersatztraining durch den Wolf gedreht hat, dann weiß man, die Trainer lassen hier überhaupt keine Luft dran. Da war alles auf dem Feld, was man sich vorstellen kann bei einem Agility-Parcours, von Hürden über Slalomstangen bis hin zu Medizinbällen und diesen dribbeligen Hütchen. Es ging um Torabschlüsse unter Höchstbelastung bei Puls 160, bei stickigen 25 Grad. Sie hatten alle am Ende die Lampe an, abgesehen natürlich von den Stammspielern. Die durften individuell ein bisschen regenerieren. Die Familien waren bzw. sind ja noch da, müssen dann heute Vormittag das Camp verlassen. Da steht dann eine komplette Standardeinheit an, Ecken und Freistöße werden da trainiert, komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit, damit es noch besser wird gegen die Schweiz für Julian Nagelsmann und seine Mannschaft, dessen Vertrag sich übrigens verlängert hat mit dem Einzug ins Achtelfinale bis 2026. Eine reine Formsache. Naja, und wenn die deutsche Mannschaft weiter so fleißig trainiert, also Trainings-Europameister wird, dann wird es wahrscheinlich auf dem Platz so schön weitergehen wie bisher.
Ja, wäre ja eigentlich im Sinne aller, ne?
Ja, absolut. Obwohl ich mich frage, ob man vielleicht nicht doch mal was an der Startelf ändern sollte. Also ja, super, wenn alle eingespielt sind, aber die sind jetzt auch alle schon eingespielt, und so ein bisschen entspannen wäre ja vielleicht auch nicht schlecht.
Entspannen, meinst du? Also Thomas hat ja gerade gesagt, dass nicht entspannt wird. Ne?
Ja,
aber das Spiel gegen die Schweiz ist halt auch nicht bedeutungslos, weil wenn du verlierst, bist du trotzdem Gruppenzweiter. Wobei, wenn jetzt England dann doch Zweiter wird, wäre es vielleicht sogar besser, weil du denen dann im Achtelfinale aus dem Weg gehen
Und du könntest den Spaniern im Viertelfinale aus dem Weg gehen. Also eigentlich ist es sehr attraktiv, Gruppenzweiter
okay.
zu werden.
Das ist vielleicht der falsche Ratschlag so zur jetzigen Zeit. Also Gruppenerster ist, glaube ich, das Ziel. Welche Eventualitäten ist alles so für das DFB-Team gibt, haben wir auf sportschau.de für euch sehr aufschlussreich in einen Text verpackt. Verlinken wir euch in den Shownotes, da könnt ihr das in Ruhe auch nochmal nachlesen. Denn dann schauen wir auf heute. Da gibt es 3 Spiele und es geht los um 15 Uhr mit Slowakei gegen die Ukraine. Slowakei ja irgendwie die Überraschung des ersten Spieltags mit dem Sieg gegen Belgien. Und
ja, wobei Belgien es auch relativ leicht gemacht hat.
Findest du?
Ja, weil Belgien die Chancen einfach nicht genutzt hat.
Ja gut, aber das hat ja auch immer viel mit Glück und Pech zu tun am Ende. Ne? Also ich fand Belgien schon eigentlich besser. Also Slowakei,
ja,
die Slowaken haben sich das schon irgendwie verdient, weil sie dagegen gehalten haben.
Ja.
Ne? Aber naja, die Slowakei kann auf jeden Fall jetzt gegen die Ukraine einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.
Ja.
Hatte vorher auch keiner so richtig auf dem Schirm. Und die Ukraine steht nach dem 0-3 gegen Rumänien jetzt schon extrem unter Druck. Und dann um 18 Uhr wird es nochmal eine Ecke prickeln. Da in der schwersten Gruppe des Turniers, Gruppe D. Da spielt Polen gegen Österreich, und beide haben ja im ersten Spiel, am ersten Spieltag keine schlechten Spiele gemacht. Polen gegen die Niederlande sich gut verkauft, Österreich sich gegen Frankreich gut verkauft. Beide haben sich nicht belohnt und deswegen.
Ja, einmal Druck rot-weiß, ne?
Druck rot-weiß, ja, genau. Da ist Druck drauf auf der Nummer, und das sieht auch Österreichs Trainer Ralf Rangnick so.
Ja, wenn das Spiel unentschieden ausgeht, hat zwar theoretisch jeder der beiden morgigen Mannschaften noch die Chance, aber dann muss Polen gegen Frankreich gewinnen und wir gegen Holland. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt eine Situation, die man haben möchte. Deswegen werden wir natürlich auf Sieg spielen. Ich gehe davon aus, dass Polen, der polnische Trainer seiner Mannschaft, das Gleiche sagen wird. Und alles andere sind Rechenspiele, die nichts bringen. Wir werden das Spiel auf jeden Fall so angehen, dass wir alles dafür investieren, um das Spiel zu gewinnen.
Ja, welcher Trainer würde da sagen, einen Unentschieden würden wir auch nehmen?
Ja gut, aber klingt ja dann schon erstmal nach offenem Visier, ne?
Ja, und vielleicht die Polen ja auch wieder mit Lewandowski. Dann kannst du halt auch wieder offensiver spielen.
Genau, Robert Lewandowski, der Topstürmer der Polen, ist wieder fit und hat trainiert gestern und es sieht danach aus, als könnte er tatsächlich gegen die Österreicher spielen.
Ja, ganz ehrlich, wer es einem Mbappé schwer macht, der kann auch mit Lewandowski, würde ich sagen. Also da sehe ich tatsächlich die Österreicher im Vorteil.
Also Österreich gegen Polen und dann am Abend der Showdown in Leipzig. Niederlande gegen Frankreich. Zwei der überzeugendsten Teams, finde ich, ja, am ersten Spieltag in der Gruppenphase.
Sehr, auf jeden Fall. Also auch beide nur knapp gewonnen, aber ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass sie ihre Spiele gewinnen. Also
die ganz große Frage ist, da gibt es die nächste Holland-Party in Leipzig, oder?
Oh, ich würde es so feiern. Also wie gesagt, es war ja eins meiner Highlights. Mhm. Und so wie die Hamburg da zum Beben gebracht haben mit ihren Tänzen und Sprüngen, das hätte ich auch gerne in Leipzig nochmal.
Ist Leipzig auch Holland-tauglich? Das haben wir mal unseren Reporter Uri Zahavi gefragt. Der ist nämlich schon in der Stadt unterwegs und hat auch das ein oder andere Oranje-Utensil schon gesichtet.
Die vorherrschende Farbe in und um Leipzig ist natürlich orange. Und das gilt nicht nur für den Stadtkern, sondern auch für den Stadtrand. Wir sind hier gerade für einen Fernsehdreh auf einem Campingplatz und es sind schon wahnsinnig viele Niederländerinnen und Niederländer da. 40.000 sollen es allein beim Public Viewing werden und es sind ansonsten noch deutlich mehr in der Stadt und es haben ja auch logischerweise nicht alle ein Ticket. Es gibt nur ein Problem und das ist das Wetter. Es soll ein amtliches Unwetter geben mit Sturmböen, mit Hagel und Co. Die Veranstalter sind in Kontakt mit der Polizei. Es steht noch nicht fest, ob das Fanfest überhaupt öffnet und ob der geplante Fanmarsch wieder so steigen kann, wie er das in Hamburg getan hat. Die Bilder sind ja um die Welt gegangen. Also gibt noch ein paar Fragezeichen. Nichtsdestotrotz, Leipzig ist orange und die Stimmung ist dementsprechend orange toll.
Das Wetter mal wieder eine Konstante. Übrigens auch von uns richtig kreativ, Uri, auf der Suche nach Holländern auf den Campingplatz zu schicken.
Ja, aber wenn du sie suchst, dann findest du sie auf jeden Fall dort.
Ach ja, da müssen wir natürlich auch noch über die Nase der Nation reden. Kylian Mbappé, das ist natürlich die große
der
Frage.
Der Nation.
Die Nase der Nation vielleicht, ja. Okay, ja. Die große Frage ist, kann er spielen, kann er nicht spielen nach seinem Nasenbruch im ersten Spiel gegen Österreich? Und beim Training hat er zumindest schon mal mitgemacht und hatte eine Maske auf.
Ja, aber so richtig glücklich sah er ja mit der Maske nicht aus. Ne? Also ich stelle mir das auch wirklich, obwohl er ja schon Erfahrung mit seiner Turtles-Maske hat, aber ich stelle mir das trotzdem sehr unangenehm vor, wenn vor allem dein Sichtfeld so eingeschränkt ist und gerade offensiv musst du ja dann halt auch wissen, wo die anderen stehen, wo der Ball herkommen könnte. Vielleicht hat er bis heute Abend eine, die perfekt auf ihn.
Auf jeden Fall ist das eine Einschränkung, diese Maske, das glaube ich kann man sagen, weil das natürlich total ungewohnt ist, wenn du das sonst nicht machst.
Ja, denke ich auch, aber trotzdem glaube ich, dass Frankreich froh wäre, wenn er spielt, ja, wenn es auch mit Maske ist.
Das ist definitiv sicher. Der hat in den letzten 31 Spielen für Frankreich 30 Tore gemacht.
Ja, das kann man mal machen.
Würde ich auf jeden Fall Geld in eine Maske investieren, damit er spielen kann.
Ja, ich auch.
Wir werden das beobachten, ob am Ende Kylian Mbappé spielt und auch welchen Einfluss er auf das Spiel hat gegen die starken Niederländer. Topspiel heute Abend. Und damit sind wir fast schon wieder am Ende dieser EM-Update-Folge angekommen. Aber wir haben noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch. Wir versorgen euch ja immer mit allen Infos jeden Tag rund um die Europameisterschaft. Und wenn ihr sagt, ich würde gerne jeden Morgen so snackable 15 Minuten alle Infos, die wichtig sind für den Tag bekommen, dann empfehlen wir euch den Tagesschau-Podcast 15 Minuten. Da reden immer zwei Hosts über die wichtigsten Dinge des Tages, die wichtigsten Termine, die wichtigsten Informationen. Und es geht halt auch immer darum, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns selbst. Echte Hörempfehlung, vielleicht auch direkt mit dem Abo, überall da, wo es Podcasts gibt. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Morgen früh bringen wir euch dann wieder auf den aktuellen Stand in Sachen Europameisterschaft. Und dann schauen wir mal, wie das gelaufen ist für Kylian Mbappé und für...
Und seine Maske.
Macht's gut. Bis morgen. Ciao.
Ciao.